Und hier grüßen. Ich möchte gerne mit euch nochmal einen Schritt weitergehen und reinschauen in das Leben von David. Wir haben immer mal wieder ab und zu da hineingeschaut und ich möchte keinen Rückblick geben, aber ich möchte doch ein paar Punkte nochmal aufzeigen vom Leben Davids. In der nächsten Begebenheit, nach der wir uns heute anschauen, da sagt Gott was zum David und lässt das sagen irgendwie über den Prophet Nathan und sagt, habe ich dich nicht weggeholt von der Weide der Schafe deines Vaters? Und wenn wir daran denken, wo der David sich befunden hat als junger Knabe vielleicht, als Jugendlicher, als Teenie, würden wir vielleicht heute sagen, er hat die Schafe seines Vaters gehütet. Und während er die Schafe hütete, kommt der Prophet Samuel und sucht den, den er von Gott zum König salben sollte. Keiner aus dem eigenen Haus, seine ganze Reihe von Brüdern, dachte an David. Sein Vater dachte nicht an ihn. Aber Gott dachte an ihn. Gott hat ihn gesehen und hat ihn für wert und würdig beachtet, ihn zu berufen, König zu werden über Israel. Und die Prozedur im Hause, die ging so lang durch, bis der Samuel fragen musste, gibt es nicht noch einen? Ja, es gab noch einen. Und wenn du Kind Gottes bist, dann kannst du wissen, dass Gott dich auch gesehen hat. Da, wo du dich befunden hattest. Gott hat dich gesehen, hat dich gesucht und hatte Geduld gehabt, bis er dich ergriffen hat. Vielleicht möchte er dich heute Morgen sonst ergreifen, wenn du ihn noch nicht kennst, als Herrn, als den, der sein Leben für dich gegeben hat. Und dann ist der David den Weg gegangen, den wir uns so nicht wünschen würden. Wir kennen alle die Begebenheit von David und Goliath, wo einfach Gott in seinem Herzen war und er groß aufgetreten ist. Und dann kamen viele Jahre der Verfolgung. Und das letzte Mal hatten wir uns angeschaut, wie Gott ihn zum König gemacht hat. Und auf eine Art und Weise haben wir das gesehen, dass das uns beschrieben wird, dass David alle Möglichkeiten, selber was in die Hand zu nehmen, ausgeschlagen hat und gewartet hat, bis Gott ihn an den Platz gesetzt hat, wo er ihn haben wollte. Er hat selber nicht Hand angelegt. Und Gott hat es getan und er hat das im 5. Buch Mose schon vorausgesagt, dass die den zum König machen sollen, den Gott auserwählt hat. 5. Mose 17 wird was über Könige geschrieben. Also Gott hat ihn auserwählt und das Volk hat ihn zum König gemacht. Und es war Bürgerkrieg im Volk gewesen und alle wurden vereint, indem sie David zum König machten. Ich weiß nicht, wie viele Phasen du in deinem Leben durchgemacht hast oder wo du stehst. Aber hier ist, glaube ich, ein Moment gewesen, wo sozusagen, und ich denke, es geht in dieser Begebenheit, die wir uns heute auch angucken, im Zeitraum. Es wird uns im 2. Buch Samuel 6 darüber beschrieben und es fängt auch im 1. Chroniker ab Vers Kapitel 13 an, die gleiche Begebenheit zu beschreiben. Und wir merken, dass das Umfeld, in dem es geschrieben wird, mal so geschrieben ist, dass Sachen vorher, mal Sachen nachher passierten. Merken, es geht zum Zeitraum seines Lebens, wo das passierte, was wir uns angucken. Er hat in so vielen Dingen die Führung, die Gnade, die mächtige Hand Gottes erlebt und dass Gott mit ihm zu seinem Ziel gekommen ist. Wie viele Dinge gibt es, die in Unruhe sind vielleicht in unserem Leben, bis wir den Herrn finden, bis wir wissen, was ist mein Beruf, was ist mein Ehepartner, wie viele Bereiche des Lebens gibt es, die vielleicht zur Ruhe kommen können oder vielleicht auch noch zur Ruhe kommen dürfen oder vielleicht auch müssen. Bei dem David war jetzt einiges zur Ruhe gekommen. Er hatte die Stadt Jerusalem eingenommen. Er hat sich vorgenommen, da sein Haus zu bauen, war vielleicht in der Bauphase drin und liest das nicht genau, wie das so war, ob das schon vollendet war oder ob das noch nicht so ist. Gerade König, gerade ein vereintes Reich, wahrscheinlich sind erst einmal alle Heerführer, und das wird uns beschrieben in 1. Chroniker, wie viele Heerführer, mit wie vielen tausend Mann sich dem David freiwillig von ganzem Herzen mit Freude untergeworfen haben. Jetzt macht sich der David Gedanken und er merkt, und wenn ich das richtig rechne, ich weiß es nicht, aber ich denke, dass mindestens 67 Jahre eins vergessen worden sind in dem Volk Israel. Die Bundeslade ist in Vergessenheit geraten während der Zeit des Sauls und man merkt auch in der Zeit, wo Samuel noch Richter war, ist die sozusagen abseits geparkt worden. Die Bundeslade von Gott in Auftrag gegeben, mit jeder Anweisung von Gott ausgeführt, hatte einen Platz nicht so für sich alleine, sondern einfach im Zelt Gottes. Und diese Bundeslade spricht wie nichts anderes mehr von der Gegenwart Gottes. Am Anfang hat Gott seinem Volk zugesagt, ich werde bei euch wohnen. Nachher hat er gesagt, ich will meinen Namen bei euch wohnen lassen. Wir merken, wenn Gottes Gegenwart sichtbar wurde, dann legte sich die Wolke Gottes über dieses Zelt. Und von Mose wird geschrieben, an dieser Gegenwart Gottes konnte er nicht mehr hinzutreten. Er hatte da keinen Zutritt mehr, weil Gott gegenwärtig war. Wir merken, wie viel damit verbunden war, auch an Gericht, an Gelingen oder Nicht-Gelingen. Zwischenzeitlich haben die Philister sie eroberten, die hatten nur Katastrophe, Todesfälle, Leid und Not gehabt. Sie haben sie dann zurückgebracht und dann ist er 20 Jahre in Israel und es passiert in Israel gar nichts. Nur, dass sie Leid haben weiter. Und dann fragen sie Samuel und er sagt ja, tut die fremden Götter weg aus eurem Land. Es nützt nichts, wenn die Bundeslade da steht und ihr gleichzeitig fremden Göttersdienst. Das passt nicht zur Heiligkeit und Gegenwart Gottes. Es funktioniert nicht. Und dann merken wir, wie Siege kommen hinein ins Volk. Und jetzt wird David zum König gemacht. Und es ist ihm ein Herzensanliegen, aus dem Haus Abinadabs die Bundeslade zurückzuholen, wo sie mindestens, denke ich, 67 Jahre, vielleicht 70 Jahre zwischengeparkt war. Ich möchte Kapitel 6 lesen aus 2. Samuel. Und David versammelte wieder alle Auserlesenen in Israel, 30.000 Mann. Und David machte sich auf und zog hin mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Bala in Juda, um dort die Lade Gottes heraufzuholen, über die der Name des Herrn, der Name der Herrscharen, der über den Cherubin thront, ausgerufen worden ist. Und sie stellten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen. So brachte man sie aus dem Hause Abinadabs, das auf dem Hügel war, und Usa, aber und Achjo, die Söhne Abinadabs, führten den neuen Wagen, und sie trugen sie aus dem Hause Abinadabs weg, das auf dem Hügel war. Usa ging neben der Lade Gottes, während Achjo vor der Lade herging. Und David und das ganze Haus Israel tanzte vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten, aus Wacholderhölzern, mit Zittern und mit Harfen und mit Tamburin und mit Rasseln und mit Zimbeln. Nur als sie von der Tenne Nahons kamen, streckte Usa seine Hand nach der Lade Gottes aus und fasste sie an, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa und Gott schlug ihn dort wegen der Unehrbietigkeit und er starb dort bei der Lade Gottes. Und es wurde David heiß vor Schrecken darüber, dass der Herr den Usa so weggerissen hatte. Und man nannte diesen Ort Perez Usa, so heißt es bis auf diesen Tag. Und David fürchtete sich an diesem Tag vor dem Herrn und sagte, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Und David wollte die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids bringen lassen. Und David ließ sie beiseite schaffen, in das Haus Obed-Edoms, des Gathitas. So blieb die Lade des Herrn 3 Monate im Hause Obed-Edoms, des Gathitas. Und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Und dem König David wurde berichtet: Der Herr hat das Haus Obed-Edoms und alles, was ihm gehört, gesegnet, wegen der Lade Gottes. Da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms in die Stadt Davids herauf. Und es geschah, wenn die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, opferte er einen Stier und einen Mastkalb. Und David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn. Und David war mit einem Leinen-Ephod gegürtet. So brachte David und das ganze Haus Israels die Lade des Herrn hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall. Und es geschah, als die Lade des Herrn in der Stadt Davids kam, schaute Michal, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Als sie nun den König David vor dem Herrn hüpfen und tanzen sah, da verachtete sie ihn in ihrem Herzen. Und sie brachten die Lade des Herrn hinein und stellten sie an ihre Stelle in die Mitte des Zeltes, das David für sie aufgeschlagen hatte. Und David brachte Brandopfer und Heilsopfer vor dem Herrn dar. Und als David die Darbringung der Brand- und Heilsopfer beendet hatte, segnete er das Volk im Namen des Herrn der Herrscher. Und er verteilte an das ganze Volk, an die ganze Menge Israels, vom Mann bis zur Frau, an jeden einen Brotkuchen, einen Dattelkuchen und einen Rosinenkuchen. Und das ganze Volk ging fort, jeder in sein Haus. Und als David zurückkehrte, um sein Haus den Segensgruß zu bringen, ging Michal, die Tochter Sauls, hinaus David entgegen und sagte: Wie ehrenwert hat sich heute der König von Israel gezeigt, als er sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat, und wie sich sonst nur einer der ehrlosen Leute entblößt. Da sagte David zu Michal: Vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt hat, um mich zu Fürsten über das Volk des Herrn, über Israel zu bestellen, ja, vor dem Herrn will ich tanzen, und ich will noch geringer werden als diesmal und mit niedrig werden in meinen Augen. Aber bei den Mägden, von denen du sprichst, bei ihnen werde ich in Ehren stehen. Michal, aber die Tochter Sauls, bekam kein Kind bis zum Tage ihres Todes. Wir merken an dieser Begebenheit, die irgendwie 2-mal stattfand, einmal irgendwie in einer Katastrophe endete und einmal doch dann zum Segen und zur Ehre Gottes ausschlägt, dass da ganz viele Ähnlichkeiten drin sind in den beiden Begebenheiten. Aber es ist doch große Unterschiede da. Es ging um die Gegenwart Gottes. Und wenn wir in 1. Chroniker diese Begebenheit lesen, dann merken wir, wie David vorgegangen ist. Er ist gerade zum König gemacht worden und hier steht es der Anfang hier, den wir gelesen haben, und David versammelte wieder alle Auserlesenen in Israel. Also die wurden zurückgerufen, die ihn gerade zum König gemacht hatte. Das lesen wir 1. Chroniker 13. Und dann beriet er sich mit denen und sagt: Es ist doch gut in unseren Augen. Und es muss doch auch gut in Augen Gottes sein, die Lade Gottes jetzt zu uns zu holen. Und alle haben zugestimmt. Alle waren damit einverstanden. Alle sind da eingestimmt. Und die haben festgelegt, die was zu sagen hatten, die in Ehre standen. Die haben zusammengestanden. Es ist doch gut, auch wenn Leute zusammenstehen und sich nicht streiten und unseinig sind. Die waren sich einig, wir holen die Lade Gottes zurück. Und sie sind das auch angegangen. Und wir lesen hier von 30.000 Mann, die sich auf den Weg gemacht hatten, die Lade Gottes zurückzuholen in die Mitte des Volkes Gottes nach Jerusalem. Beim letzten Transport der Lade Gottes, das waren die Philister gewesen, die haben die Lade Gottes in das Haus Abinadabs gebracht. Ich kann die Zahl nicht ganz so nachvollziehen und es wird damals der Sohn Abinadab Eleazar genannt, der beauftragt worden ist, über die Lade zu wachen. Jetzt sind zwei andere Söhne genannt. Ich denke, wenn es 67 Jahre her sind, er vielleicht der älteste Sohn war, dass er und sein Vater vielleicht schon verstorben waren und noch zwei andere Söhne hier in dem Haus übrig geblieben sind, wo 67 Jahre wahrscheinlich oder länger die Lade Gottes stand. Von da sollte sie zurückgeholt werden. Damals haben die Philister auch einen neuen Wagen gebaut, um die Lade Gottes mit Geschenken nach Jerusalem oder nach Israel zurückzuschicken. Damals haben die Kühe gebrüllt die ganze Zeit auf den Wegen. Das waren Kühe, die säugende Kühe, die noch keine, also noch nicht erwachsen waren, normalerweise fast unmöglich. Gebrüllt, bis sie plötzlich stehen blieben an dem Haus in der Nähe von Abinadabs. Dort wurde dann die Kühe geschlachtet, der Wagen darauf verbrannt, also der Wagen verbrannt, darauf die Kühe geschlachtet. Und dann blieb die Lade Gottes dort. Ich glaube, das sind Sachen auch nach so langer Zeit, die in Erinnerung blieben. Und wie viel ist bei mir, und ich bin wirklich eher nachdenklich über diese Begebenheit, auch was mein Leben angeht. Wie viele Dinge habe ich gesehen, gelernt und denke, das geht so. Der David, der macht das alles so nachdenkt, muss die Lade zurück, es muss ein neuer Wagen her, klar. Es gebührt sich so. Das sind die Söhne des Abinadabs, die es gewohnt waren, ich sage das mal in irgendeiner Weise, auf die Lade aufzupassen. Und doch gerieten die Rinder sozusagen, haben sich losgerissen, der Wagen drohte irgendwie zu kippen und dann griff Usia zu, fasst die Lade Gottes an und stirbt. Und Gott sagt das wegen seiner Unehrerbietigkeit. Wie finde ich raus und wie siehst du oder wie finde ich raus, was Gottes Ehre entspricht, was Gottes Ehre gerecht wird? Für den David war erstmal so ein Stoppschild dran. Gott hat ihn geführt bis hierhin. Und er hatte doch Gutes im Sinn. Er wollte Gott die Ehre zurückgeben. Er wollte doch, dass Gott wieder den Platz in der Mitte hat. Und jetzt sowas. Und es wurde ihm heiß vor Schrecken. Und das ist eine andere Hitze, die wir jetzt heute die nächsten Tage gleich auch empfinden. Ich kann mir vorstellen, dass ihm das heute aus den Händen gerät. Und dass die Vergangenheit und die Zukunft für ihn verschwimmt. Dass er nicht mehr wusste, wo er dran war. Er wurde heiß vor Schrecken. In 1. Chroniker, da wird uns berichtet, Gott hat einen Riss gemacht. Es ist alles plötzlich zerrissen und kaputt. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht, wenn ein Riss da ist, wenn was zerstört ist. David lässt die Lade Gottes nach Seite stellen. Und sie kommt in das Haus Obed-Edoms. 3 Monate lang. Und ich denke, es konnte diese 3 Monate, und das wird uns ja, haben wir ja gelesen zusammen, konnte man was beobachten in dem Haus Obed-Edoms, weil die Lade Gottes da stand, dass Gott sein ganzes Haus segnete. Und es wird nicht eine Einzelheit beschrieben. Wir finden im Alten Testament, dass viel Segen für das Volk Gottes auch in irdischen Dingen sichtbar wurde. Ich habe gedacht, an diesem Vers, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, alles andere wird euch hinzugefügt werden. Er trachtete nach der Lade Gottes und vielleicht haben draußen die Felder die doppelte oder dreifache Ernte getragen. Ich weiß nicht, wie es war, aber Gottes Segen wurde sichtbar für jeden im Volk Israel und das drang aber das Ohr des Davids. Aber ich glaube, dass was anderes noch nach diesem Schrecken an das Ohr Davids drang. Ich glaube, dass sich David in der Zeit Gedanken gemacht hat über Gottes Wort und über die Anordnung in Gottes Wort, wie Gott über seine Gegenwart nachdachte, wie Gott sich das gedacht hatte, auch im Durchzug durch die Wüste, wie mit der Lade umgegangen werden sollte. Und das hatte schon so seine Ordnung gehabt. Wenn Gott das Zeichen gab zum Aufbruch, dann sollte der hohe Priester hingehen und den Vorhang vom Allerheiligsten abhängen, der sozusagen trennte dazwischen und über die Lade legen, dass die Lade Gottes abgedeckt war. Es waren die ganzen Lade bedeckt gewesen. Und Gott hat was eingerichtet an der Lade, dass Stangen da durchgeschoben worden sind an Ösen, die an der Lade waren, die Möglichkeit gab, ohne die Lade zu sehen oder die Lade anzufassen, die Lade zu transportieren. Ich habe da nicht nochmal nachgeschlagen, ich habe es ganz früher mal, darüber kam der Delfin heute. Man kann das auch anders, glaube ich, über, es waren auf jeden Fall Fälle gewesen, kam nochmal drüber. Da musste jemand für sterben und darüber nochmal ein Tuch aus Karmesin oder Purpurstoff, der in der Farbe und auch in der Herstellung auch einfach schon spricht, wie viel ist heute auch abgedeckt von der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes durch das Blut des Herrn Jesus und durch das Sterben von Golgatha. Die Herrlichkeit Gottes, die Heiligkeit ist so umhüllt, dass es Möglichkeiten gab, sie zu transportieren. Und die aus dem Volk der Leviten, die tragen sollten, aus der Familie, die wurden dann, wenn es soweit war, gerufen von dem Hohepriester und es wurde gesagt, kommt, so jetzt könnt ihr die Lade Gottes tragen. Und wir merken in diesen Sachen, dass der König David sich schlau gemacht hat und dass der König David im Wort Gottes geforscht hat, was vorhanden war. Das ist für mich auch nochmal spannend zu sehen, 5. Mose 17, wo es einmal um das geht, um dieses Königtum, was eben gesagt wird. Da wird auch gesagt, wie ein König mit Gottes Wort umzugehen hat. Wenn jemand König wird, soll anfangen, das damalige Wort Gottes abzuschreiben, eine Zweitschrift anzufertigen, in der ihr täglich lesen sollt. Täglich. Also die Aufgabe des Königs war, in seiner Königschaft Gottes Wort abzuschreiben und täglich darin zu lesen. Ich gehe davon aus, dass mit Sicherheit dann die Stellen aus den Büchern Mose dem David begegnet sind. Und dass er dann nämlich im Chroniker lesen will, dass Anordnung gegeben hat, die Lade darf nur von Leviten getragen werden. Und er gab das als Anweisung weiter. Und ich merke, wie wenig weiß ich, vielleicht geht das dir auch so, von der Heiligkeit Gottes. Und wie kann ich nur herausfinden, wie kann ich mit den Dingen richtig umgehen, wie es zu suchen und zu finden in seinem Wort. Und wie liegt es nicht in der Verantwortung, irgendwie rauszufinden, was die Mehrheit sagte, sondern wir merken, dass anhand des Wortes Gottes David Anweisungen gab. Und wir merken, und wir lesen einiges darüber, wir merken nicht, wir lesen nicht alles, wie es im Detail war. Wieder wurde die Lade Gottes genommen, um sie nach Jerusalem zu bringen. Wieder wurde Musik gemacht. Wieder tanzte David davor. Mit aller Kraft. Wir merken aber, wenn wir in Chroniker schauen, dass Gott das erste Mal Asaf auserwählte, dass er sozusagen es in die Hand nahm mit seinen Brüdern, sozusagen die Musik zu inszenieren, zu machen und durch diesen Musik und Gesang zu leiten. Und mit Sicherheit, und wir merken das beim Asaf, ich richtig sehe, hat er wahrscheinlich 12 Psalmen geschrieben, dass er sehr nah dran war mit dem, wie er die Musik gestaltete, dass das nicht eine emotionale Sache war, wie beim ersten Mal, wir machen, wir tun, sondern dass es sehr nah gebunden war, wie auch das andere von diesem an Gottes Wort, an Gottes Willen und an Gottes Vorstellung. Und wir merken, dass vieles dadurch der David eingesetzt hat, zu sagen, es müssen Leute da sein, die sich kümmern um die Lade Gottes, die besorgt sind um die Gegenwart Gottes in Jerusalem. Der hat das alles eingeteilt. Und da ist er hingegangen und hat von den Leviten Lastenträger bestimmt, um die Lade Gottes zurückzubringen nach Jerusalem, in das Zelt, was David bereitgestellt hat und hat vorbereiten lassen. Und ich denke, was da passiert und wie das passiert, ist für mich das größte Bild davon, wie gehe ich und wie gehst du mit der Heiligkeit Gottes um. Die Leviten haben sich da nicht selber rausgesucht, die wurden dazu bestimmt, diesen Platz einzunehmen. Und sie nahmen, und ich sage das mal, es waren ja mindestens 4 Leute, ich weiß nicht, ob noch mehr an den Stangen landen. Rechts und links jeweils eine Stange, vorne und hinten einer. Es waren so 4 Leute, die ich kann mich noch an die ersten 1-2 Spaziergänge mit Astrid erinnern, wo man erstmal lernt, in Gleichschritt zu gehen. Und ich sage das mal, die Astrid ist ja viel intelligenter, die hat sich an meinen Schritt angepasst. Ich hätte da wahrscheinlich Jahre für gebraucht, ja, mich an ihren Schritt anzupassen. Aber man muss sich anpassen, man muss wissen, wer steht vorne und hinten. Das wurde damals am Anfang festgelegt, wer an welchem Platz zu stehen hat. Und dann wurde diese Stange aufgenommen und die wurden auf die Schulter gelegt. Und dann wurde getragen. Und dann steht da in Chroniker, was mich total fasziniert. Und Gott hilft ihnen beim Tragen. Unverständlich für uns, aber es ist so. Sie laden die Lade Gottes auf die Schulter und Gott hilft ihnen beim Tragen. Gott. Und der Jesus sagt, mein Joch ist leicht und sanft. Und hier laden die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes auf ihre Schulter. Und Gott hilft ihnen beim Tragen. Ich will nicht gewöhnlich werden, aber ich kann Gott nicht auf meinen Karren spannen. Ich kann damit nicht umgehen, wie ich will. Ich kann eins machen. Ich kann mein Leben und meine Schulter unter Gottes Gegenwart, unter Gottes Willen, unter Gottes Wort stellen. Wir sind immer bemüht, Sachen in die Hand zu bekommen. Gott und Gottes Sache kann man nicht in die Hand bekommen. Aber eine Möglichkeit gibt es, mein Leben und meine Schulter drunter zu stellen. Und das taten die Leviten und trugen die Lade Gottes nach Jerusalem. Schritt für Schritt für Schritt. 6 Schritte. Dann wurden 2 Tiere geopfert. Jedes Opfer erinnert an das Opfer des Herrn Jesus von Golgatha. Ich habe gedacht, was für ein schönes Bild. Du bist jetzt 6 Tage durch die Woche gegangen. 6 Schritte gegangen. Gott, das Wille war es eigentlich, dass Gott mit dir geht. Gott hat das ja zugesagt für die Sein, ich werde euch nicht versorgen, nicht verlassen. Und jetzt einmal innehalten und dran zu denken, wie an einem Tag wie heute, alles nur möglich, weil der Jesus für dich gestorben ist. Alles nur möglich, weil er alles erfüllt hat. Alles nur möglich, weil du unter seiner Deckung des seines Blutes stehen darfst, unter seiner Gnade stehen darfst. Innehalten, an ihn zu denken. Und dann werden die nächsten 6 Schritte gegangen. Bis zum Ziel nach Jerusalem. Wenn es wunderbar ist, da jeder seinen Platz einnahm. Der David konnte den nicht tragen. Es waren die Leviten dazu bestimmt gewesen. Die Priester hatten ihren Platz da gehabt. Aber David war es ein Herzensanliegen. Und ich kann das nicht bewerten und nicht beurteilen, wie oder warum. Wir lesen aber, er tanzte die ganze Zeit mit aller Kraft. Und er machte sich gering dadurch. Das wird uns ja am Ende bereit. Und meine Kraft da reinzusetzen, zur Ehre Gottes und selber gering zu sein, ich glaube, ist ein Weg Gottes, gegenwärtig zu sein. Jesaja 57, Gott wohnt im Himmel und in einem zerbrochenen und zerschlagenen Herzen. Da wohnt Gott, das ist Gott zu Hause. Ich glaube, das ist ein Stück der Zustand, das darf ich sein Herz. Der Herz war zerbrochen und trotzdem hatte er alle Freude dran gehabt, auch mit dem allem, was geschehen war, und mit diesem Riss, der reingekommen ist, Gott die Ehre zu geben, sagt, ich möchte Gottes Gegenwart haben. Ich möchte in der Gegenwart Gottes leben. Ich weiß nicht, wie viele Menschen du kennst. Und ich bin bis jetzt in meinem Leben immer beim drüber nachdenken, bin ich nie über eine Hand hinausgekommen. An deren Leben man sehen kann, dass sie einzig und alleine unterwegs sind, die Gegenwart Gottes zu tragen, weiterzutragen, durch die Gegend zu tragen. Wo nichts zu sehen ist von der Person, von dem Namen oder sonst was, sondern erkennbar wird, dass Gottes Gegenwart unterwegs. Ich finde, das ist für mich immer wieder, wenn ich so Menschen begegne, ein Grund innezuhalten, über die Heiligkeit Gottes nachzudenken, über mein Leben nachzudenken und wo Gottes Wort Korrektur reinbringen möchte in mein Leben, umdenken, wo Handeln anders sein werden muss, durch Gottes Gegenwart. Es werden da keine 30.000 mal aufgezählt. Ich habe also den Eindruck, wenn man 1. Chroniker nachliest, dass das ganze Volk aufgefordert ist, dass alle aufgefordert waren, mitzukommen, die Gegenwart Gottes nach Hause zu bringen. Es gilt, denke ich, für jeden, mit dabei zu sein, mit Anteil zu haben, mit seinem Herz, seine Kraft, sein Leben darunter zu stellen. Was für mich eine Stelle ist, die mir immer wieder begegnet und die auch für mich in dieser Begebenheit hineingeredet hat und wo es ein Begriff ist, der zum Teil haben wir uns letzte Woche ein klein wenig auch damit beschäftigt, mit dem Inhalt dieses beim Petrus hast du mich lieb, zu wissen, was überhaupt Liebe ist, frei zu sein, also diese Liebe von Gott, unabhängig, was der andere tut, unabhängig, was der andere denkt, ganz hinzugeben für den Nächsten. Ich möchte Johannes 14, Vers 23 lesen. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also wenn da wirklich was angesteckt ist, wenn Liebe muss ja angefacht werden und wir finden das in der Bibel so eindeutig, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Bist du von dieser Liebe des Herrn Jesus zu dir so angesteckt, wie der David angesteckt worden ist und auch schon war, als er bei den Schafen war, wo es ihm wert war, sein Leben einzusetzen, wenn ein Bär oder ein Löwe kam, um ein Schaf zu reißen, und sagt, lieber ich gehe jetzt darauf, wie das eines der Schafe weggerissen wird. Wie Gott ihn gesehen hat, das erkannt hat und ihn in seine Gegenwart gezogen hat, in seiner Liebe. weißt du so sehr um die Liebe des Herrn Jesus zu dir und schlägt dein Herz ihm entgegen, dass du ihn wiederleben willst. Und dann steht da, aus dieser Liebe heraus wird er mein Wort halten. Nicht, lies das Wort und tu das und dann ist alles richtig. Ich möchte dem gefallen, der mich erkauft hat. Ich möchte ihm gefallen und ich möchte zu seiner Ehre leben. Beim David ist das so sichtbar, wenn er im Psalm 119 liest, die Liebe zu Gottes Wort. Der längste Psalm, es geht immer nur um Gottes Wort. Wie lieb ist ihm das geworden? Wie sehr ist das Begleiter geworden in seinem Leben? Und wie wurde dadurch sichtbar Gottes Gegenwart? Also, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Komischerweise ist die Weide, wo er weggenommen ist, drückt auch ein Stück Wohnung aus, wo gedacht ist, die Wohnung für die Schafe. Gott hat ihn da weggenommen. Und Gott hat in dem nächsten Kapitel, wenn wir weiterlesen, ihm was zugesagt. David wollte weitermachen. Er wollte Gott ein Haus bauen. Und Gott sagt, du wirst mir kein Haus bauen, aber ich werde dir ein Haus bauen in der Ewigkeit. Ich werde dir ein Haus bereiten. Ich werde für dich eine Wohnung machen. Ich werde mich darum kümmern. Der Gott ist derjenige, der alles tut. Er hilft, die Last zu tragen bei den Lastenträgern. Er hilft denen, die die Musik machen, es in seinem Sinne zu machen. Er hilft dem David anhand des Wortes würdig und mit Ehrerbietung die Lade Gottes und die Gegenwart Gottes zurückzubringen nach Jerusalem. Oder überhaupt erstmal hinzubringen. Es ist eine Zeit, in der Gott Frieden geschafft hat. Auch im Volk Israel. Es ist eine Zeit, wo Gott wieder im Mittelpunkt stand. Und es ist wert, selbst wenn du das aus deinem Leben kennst, dass man manchmal erschreckend davor steht, vor der Heiligkeit Gottes, wie es auch hineinreißt in mein Leben und mein Herz und vielleicht auch in dein Herz. Es ist alle wert, darüber nachzudenken, Gott Mittelpunkt werden zu lassen in deinem Leben. Er wird die Schulter unter deine Last tragen. Er wird die Dinge in die Hand nehmen. Er wird die Ewigkeit für dich ausfüllen. Nur du musst dich drunter stellen, du musst dich unter ihn demütigen, du musst ihn Herr sein lassen und nichts von dir und deinem eigenen Tun erwarten, sondern von ihm alles erwarten und alles in seine Hand legen. Ich finde, dass die Begebenheit sehr viel deutlich macht von der Heiligkeit Gottes und dass wir auch heute nicht an der Heiligkeit Gottes vorbeikommen. Auch im Neuen Testament nicht. Wenn ich an Ananias und Sapphira denke, wenn sie ein Opfer bringen wollten, die ihr Haus verkauft hatten und behauptet haben, es war alles gewesen, was Seite geschafft hat. Beide innerhalb von wenigen Augenblicken fielen tot um. Gott hat sie gerichtet. Gott musste durch den Apostel Paulus sagen, fast wie so ein Nebensatz und doch so deutlich. Deshalb sind einige von euch krank und einige entschlafen. Weil ihr das nicht unterschieden habt, die Heiligkeit und Gegenwart Gottes, auch wenn man sich trifft, seinen Tod zu verkünden. Es geht um Gottes Gegenwart. Es geht nicht darum, dass du ein besserer Mensch sein musst, sondern dass du unter der Vergebung und im Lichte Gottes stehst. Gott hat alles getan. Diese Schritte wurden sichtbar. 6 Schritte, ein Opfer von 2 Tieren. Ich denke, wenn mehr das Opfer des Herrn Jesus über deinem und meinem Leben steht, auch in der kommenden Woche, und seine Größe, seine Verherrlichung, sein Friede und seine Freude, ich denke, es wert genug, auch mal, das habe ich oft getan, die letzten Wochen nachts darüber nachzudenken, was Heiligkeit Gottes bedeutet. Und das ist verändert im Herzen und im Leben.